Richard tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Gespräch wird flach, als Gag-Raketen sind sie vom Fach. Der Kartonisten-Ohrenschmaus, zwei Striche packen aus. Zwei Striche packen aus.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Zwei Striche packen aus. Wie man unschwer am neuen Intro oder am einmaligen neuen Intro erkennen kann, ist heute mal wieder alles anders. Dazu gehört auch, dass ich zwar nicht alleine bin, aber der Olli ist nicht da.
Der zweite Stricher ist ein anderer.
Der zweite Stricher ist ein anderer heute. Kurz eine Frage vorab. Sag ich Jörg oder Alea?
Das kannst du machen, wie du magst.
Gut, Jörg, Alea.
Fehler.
Herzlich willkommen. Du bist nicht nur Sänger von Saltatio Mortis und wir haben uns ja in Wacken jetzt zuletzt ganz, ganz oft getroffen und da dann beschlossen, dass wir uns mal treffen zum Podcast. Und weil jetzt gerade du besonders viel in Essen zu tun hast, ist es heute soweit, aber Olli ist nicht da. Und Olli hat nämlich noch ein Grußwort dagelassen, telefonisch, und das würde ich mal
eben. Ist der Sack im Urlaub oder was?
Der ist im Urlaub, aber ich möchte nicht vorwegreisen.
Ja, hallo, hier ist der Olli, der zweite Stricher. Ich bin gerade unterwegs in den Ruhrpott-Hemdens, ja, mein Zweitwohnsitz in Südholland, unterwegs mit dem Hund durch die Dünen, deshalb darf ich heute nicht bei euch sein. Aber es gibt ja einen wunderbaren Gast, ich grüße dich, Alea, der Bescheidene ist da, ich grüße auch dich, Michael. Beim nächsten Mal bin ich wieder dabei, jetzt habt viel Spaß bei diesem Podcast, bei der Aufnahme, bis die Tage, euer Olli.
Ja, bis dann.
Ja, das ist sehr, sehr nett, dass er das noch gemacht hat, aber es ist ja normalerweise auch unser beidiger Podcast und da kann ich ihn ja jetzt nicht außen vor lassen. Also nochmal herzlich willkommen, Jörg. Ich sag einfach Jörg.
Ja, das passt das, schon. Oder komm, wir reden ja auch viel um das Saltatio Mortis. Also lass uns bei Alea, machen wir dann doch Alea.
Meinst du?
Ja, ich glaube, das passt dann.
Man könnte ja auch direkt ganz hart einsteigen und fragen, du trennst das nicht, weil du bist ja, ich habe dich jetzt gerade als Sänger von Saltatio Mortis vorgestellt, aber du bist ja sehr, sehr umtriebig, sehr vielseitig. Um mal kurz meine Eindrücke aufzulisten. Du bist Cosplayer, du machst Kampfsport, ich hörte, du bist auch Stuntman gewesen oder hast zumindest eine Ausbildung in der Form irgendwann mal was gemacht. Du hast angefangen während Corona zu streamen, hast inzwischen einen sehr erfolgreichen Twitch-Kanal mit Jubiläum und allem drum
Dankeschön.
Und dran. Du bist ein sehr bekannter Cosplayer und das führt uns natürlich auch dahin, dass du heute in Essen bist.
Richtig. Also Stuntman, das würde ich zurücknehmen. Ich war Akrobat. Also habe Akrobatik gemacht, was dann aber über das Geräteturnen von früher kam. Das hat sich dann so eingeschliffen mit dem Shaolin Kung Fu, wo das dann so ein bisschen drauf, ja, einfach ein Teil davon ist. Ja, Akrobatik ist ein Teil von Kung Fu und somit habe ich da immer mehr Sachen ausprobiert und so weiter. Und das Stuntman, da könnte man dann sagen, das ist, glaube ich, nur passiert durch die sehr unterschiedlichen Einsätze bei unseren Musikvideos, wo sich das dann einfach gezeigt hat, dass ich den Schwertkampf immer noch einigermaßen kann, dem ich vor Saltatio Mortis gemacht habe. Und da lernt man dann auch so ein paar Tricks von Leuten, die schon öfter vor der Kamera stehen. Aber wirklich gelernter Stuntman bin ich nicht.
Gut, Videos von Saltatio Mortis, da sagst du natürlich was. Wir haben uns das erste Mal gesehen, persönlich, also jetzt nicht innerhalb eines Konzerts, sondern so, wir haben zusammen in Stuttgart signiert,
genau,
dass ich ein Motiv für Saltatio Mortis gezeichnet hatte. Und du hast den Rest der Zeit auf dieser Stuttgarter Comic-Con, hast du auf der Bühne gestanden mit deinem Cosplay und hast eine Beratung gemacht, wie man sich vernünftig bewegt und sich gibt mit seinen Kostümen. Was hat es damit auf sich?
Bist du
Cosplay-Berater?
Nein, ich bin kein Cosplay-Berater, aber wir haben irgendwann die Idee gehabt, dass man über diese Bewegungsart und auch Wirkungsart, wenn man in Ständen steht, gerade wenn man kämpferische Cosplays hat und so, aus dem Shaolin Kung Fu, dass man da extrem viel rausnehmen kann, um Leuten die Möglichkeit zu geben, also Cosplayern die Möglichkeit zu geben, sich mehr damit auseinanderzusetzen, was ist die Waffe, die ich da trage, was ist das für ein Charakter, was ist die Intention des Charakters, also einfach, um das auf ein Foto zu bringen. Und das funktioniert wahnsinnig gut, das habe ich jetzt auf der APV auch nochmal gemacht. Und das Erstaunliche ist, dass es viel mehr ist als nur eine kleine Beratung, so stehst du besser, so sieht das cooler aus, sondern es ist immer auch so ein kleines Live-Coaching.
Live-Coaching?
Ja. Weil jeder Cosplayer sucht sich Charaktere aus, die einen Teil von ihm spiegeln. Ein Teil, den man sich entweder wünscht oder den man an sich sieht, aber ihn nicht ausleben möchte, weil man Angst davor hat oder irgendwas. Und dann kommt dieses Kostüm als perfektem Transport, als perfektes Transportmittel für diesen Charakter. Und dann die Leute zu ermutigen, zu sagen, und sei das jetzt. Sei jetzt dieser Kämpfer. Sei jetzt mal kalt. Sei jetzt mal das. Sei jetzt mal völlig zerbrechlich. Oder sei jetzt mal das ganz andere von dem, was du im normalen Leben zeigst. Aber sei es ganz und gar. Und dann haben wir schon Leute gehabt, die auf der Bühne, nachdem sie sich das Foto angeguckt haben, also machen immer ein Foto vorher, dann machen wir ein paar Kleinigkeiten damit, ein kleines Gespräch, ein kleines Ding, wo man ermutigt, über den Schatten zu springen. Weil man ist doch jetzt im Kostüm, hat doch jetzt gar nichts zu verlieren. Einfach mal Vollgas geben.
Ja, das erkennt dann ja im besten Fall keiner.
Genau. Und dann hattest du schon die Situation jetzt auch gerade auf der RPV, dass Leute das angucken, Hände vorm Gesicht halten und sagen, wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich das kann. Wir haben auch schon Leute gehabt, die angefangen haben zu weinen, weil sie einfach gesagt haben, boah, das ist so krass, dass ich das wirklich mir mal eingestehe, dass ich das ja manchmal sein will. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Wir hatten jetzt auf der RPV zum Beispiel dieses Jahr einen Mann in meinem Alter, Mitte 40, und der hatte einen Charakter aus Walking Dead. Mhm. Das ist so ein richtiger Hauding, ja, und so. Und da habe ich dann gesagt, ja, stell dich da mal hin. Und es ist der, wo die meisten Leute immer sagen, dass Jan so aussieht, also so Jean, dass Jan, der genauso aussieht.
Und, für unsere Hörer, Schlagzeuger.
Ja, genau. Und er hat sich da hingestellt mit dem Baseballschläger und hat dann so leicht abfällig in die Kamera geguckt. Und
also wir reden über Negan.
Ja, genau, Negan, ja. Und dann hat man das Foto gemacht, Ingmar hat dann das Foto gemacht, das haben wir dann auf die Leinwand gemacht. Und da habe ich gesagt, und wie findest du es? Er hat gesagt, ja, ist so nicht ganz da, wo ich es gern hätte, aber eigentlich fühle ich mich damit schon nicht so schlecht. Da haben wir ein bisschen geredet und nach 5 Minuten haben wir das nächste Foto gemacht. Und er stand da und hat einfach nur gesagt, leck mich am Arsch, das ist krass. Und das ganze Publikum hat auch direkt applaudiert, noch bevor er überhaupt irgendwas gesagt hat. Weil man den Unterschied so sehr gesehen hat. Das eine war, ich mache diesen Charakter. Das andere war, ich bin dieser Charakter mit Haut und Haaren. Und das macht Tore auf zu sich selbst. Da bin ich mir ganz sicher.
Also du meinst, es hat auf jeden Fall einen therapeutischen Effekt, Cosplay zu machen.
Dieses Panel, was wir jetzt zum zweiten Mal gemacht haben auf einer Convention und jedes Mal mit komplett anderen Leuten, mit einem anderen Fotografen, mit einer anderen Technik, hat gezeigt, dass es so ist. Dass es eine Möglichkeit ist, jemand zu sein, den man im normalen Leben ab und zu vielleicht auch sehr gerne wirklich sein möchte. Aber sich nicht traut, in unserer Welt mal zu sagen, ich bin das jetzt.
Aber es kommt auch sicherlich sehr viel Ehrgeiz dazu, ein Kostüm möglichst echt aussehen zu lassen. Also man steckt ja sehr viel Liebe da rein, diese aber Kostüme allein, zu bauen. Ne?
Genau, und allein dieses Herzblut zeigt ja, dass das mehr ist als nur eine Verkleidung.
Und man muss es ja sagen, wenn man sich damit raustraut, das ist ja auch nicht jedermanns Sache, und auch auf Veranstaltungen geht und natürlich auch immer Ja sagt, wenn man gefragt wird, ob man sich damit fotografieren lassen will. Man muss ja einen gewissen Hang dazu haben, immer im Mittelpunkt zu stehen. Und ich glaube, da sind wir dann wieder, ich versuche jetzt eine Überleitung zu finden, zu dir als Sänger. mir fällt auf, dass du in Videos, die du machst, du musst ja auch sehr viel repräsentieren für die Band. Du bist ja sehr, sehr präsent eben und als wir uns in Wacken getroffen haben, du hast für Magenta moderiert, wir waren ja zusammen noch bei einer Talkshow. Ich denke, du bist ja quasi nicht nur Gründungsmitglied, sondern eben auch so das Gesicht der Band, machst doch relativ viel, ne, um das so voranzutreiben und gesehen zu werden. Und mich würde mal interessieren, musstest du da reinwachsen? Ich meine, die Band ist jetzt 25 Jahre alt. Und du bist ja nicht sicherlich von Anfang an so so locker mit der Öffentlichkeit umgegangen.
Also ich möchte eine Sache noch zu den Cosplayern sagen. Ich glaube nicht, dass es grundsätzlich so ist, dass Cosplayer alle die Rampensäue sind und alle irgendwie sagen so, ich will unbedingt im Mittelpunkt stehen. Nee, viele Leute sind auch einfach nur leidenschaftliche Kostümbauer, leidenschaftliche Anime-Fans oder Fans eines Franchise, eines Charakters, irgendwas, und wollen den so echt wie möglich darstellen. Und da geht's nicht um sie in diesem Moment. Aber ich glaube, dass die Leute sich die Charaktere aussuchen, weil die mit sich selbst was zu tun haben, auch wenn sie es dann im ersten Moment nicht zugeben. Und jetzt gehen wir rüber zu mir. Also nein, ich war schon immer eine Rampensau. Ich war schon immer jemand, der vorher in Coverbands und so Zeug sehr, sehr anstrengend war für das Publikum, weil ich immer mich nicht damit zufrieden gegeben habe, dass Leute, wenn man mit einer Coverband zum Beispiel auf dem Weinfest steht, hinten an der Bar stehen und vor der Bühne ein Riesenloch ist. Dann bin ich von der Bühne runtergesprungen. Das erste, was ich mir gekauft habe, war ein Funkmikro, weil ich gesagt habe, ich muss mobil sein. Und dann bin ich halt auf die Theke gesprungen, habe dort gesungen, so frei nach, ich krieg euch. Und das ist so eine Eigenschaft, die hat mir einer meiner Gesangslehrer beigebracht. Und das war der Ronny, und der hat zum Beispiel gesagt, du gehst auf diese Bühne und du machst den Bongo-Bongo-Tanz. Und du machst den Bongo-Bongo-Tanz, ob die das wollen oder nicht. Du machst den und du hörst nicht auf, bis du von der Bühne gehst. Und das war so ein bisschen, er hat halt immer gesagt, wenn du darauf gehst und Vollgas gibst und dann merkst, die haben da vielleicht gar keinen Bock drauf und du hörst dann auf, dann bist du unauthentisch. Und deswegen bin ich schon immer auf die Bühne gegangen, habe Vollstoff gegeben, als erstens, weil es ein Teil meiner Persönlichkeit ist, den ich gern auslebe auf der Bühne, und zweitens, weil ich gelernt habe, ich gebe nicht auf, ich zieh durch und ich weiß, was ich möchte. Ich möchte, dass das Publikum und die Band eine geile Zeit hat. Und das möchte ich erreichen. Und ich gebe nicht auf, was passiert.
Und so routiniert damit umgehen zu können, dass du Sachen anmoderierst und mit Social Media umgehst und sowas. War das auch sofort da oder musstest du das auch lernen?
Nein, also ich bin zum Beispiel unfassbar schlecht in Rechtschreibung. Wahrscheinlich hätte man mir irgendwann, wenn ich nicht vor so langer Zeit in der Schule gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich gesagt, so, da liegt eine Legasthenie oder sowas auch vor. Ich bin wirklich, wirklich schlecht in Rechtschreibung. Ich bin super schon immer in Aufsatzschreiben gewesen. Diktate waren grauenhaft. Das war also eine 5 oder eine 6 meistens, muss ich wirklich sagen. Und das Freisprechen von der Kamera zum Beispiel, das habe ich in Twitch gelernt. Also ich glaube, das habe ich erst in Twitch gelernt. Ich war vorher sehr oft unsicher vor der Kamera, weil ich dann dachte, oh, wie muss ich das jetzt ausdrücken oder irgendwas? Ach, gar nicht. Red, wie dein Schnabel gewachsen ist und sei dabei authentisch und dann ist das in Ordnung.
Und versuch dir wahrscheinlich vorzustellen, mit einem Kumpel zu sprechen und nicht mit einer abstrakten Kamera, oder?
Ganz genau, ganz genau. Du redest mit Menschen. Du redest ganz normal mit Menschen, wie anders da auch. Und ich bin auch wahnsinnig interessiert an Menschen einfach. Ich würde diesen Punkt unterschreiben, den der Bülent Ceylan, Grüße gehen raus an diesen wundervollen Menschen, auf sein Album geschrieben hat. Ich liebe Menschen. Ich finde Menschen unfassbar interessant. Und deshalb fällt es mir leicht, Menschen anzusprechen. Also das ist einfach so, ich möchte meistens wissen, wer steht denn da gerade vor mir?
Ich bin gerade echt am Überlegen, ob das eine Gemeinsamkeit oder ein Unterschied ist zwischen uns beiden oder dir jetzt als musikalischer Künstler und dem Interesse an Menschen und mir als Cartoonzeichner oder auch Olli, wo da das Interesse an den Menschen ist. Ich glaube, wir beobachten natürlich auch sehr, sehr viel, aber versuchen da anders was rauszuziehen, um das dann aufs Blatt zu bringen. Bei dir scheint es echt wirklich sehr, sehr offen und freundlich zu sein, im Gegensatz zu dem, was wir als Cartoonzeichner da teilweise...
Ja, du bist ja nur böse.
Nee, ich bin nicht nur böse.
Nein, nein. Mädels, der Stripper ist da.
Komm es. Okay, ich mache ja nicht nur solche Cartoons, aber ja gut, hast mich jetzt erwischt. Sehr, sehr viel mit dem Sensenmann, das ist natürlich jetzt nicht irgendwas Lebensbejahendes, aber... Ihr habt ja auch durchaus in den Texten ja auch so ein bisschen so Jenseits-Thematik. Ihr befasst euch ja auch eben mit Gottheiten und sowas, oder nicht?
Ja, das ist richtig. Aber für mich zum Beispiel sind die Gottheiten, das sind großartige Geschichten. Also ich selbst bin ja, wenn es so um irgendwelche Ausrichtungen geht, da bin ich am nächsten am Buddhismus, aber selbst da baue ich mir irgendwie was Eigenes und kommt da auch immer wieder an meine Grenzen, wenn ich mit anderen mit Leuten rede, die sich wirklich Buddhisten nennen, weil die dann sagen so, ja, und das ist nicht richtig und das nicht richtig und dann kannst du immer ausstechen mit dem Ding. Buddha hat gesagt, sei Laterne und folge keinem Licht. Also, mach dein Ding, auf gut Deutsch. Und ich glaube, es geht immer darum, wenn es um Religion geht, was hilft dir im Leben und was stützt dich im Sterben. Das ist ganz wichtig. Und da finde ich deine Arbeit zum Beispiel extrem geil, weil wir sind eine Gesellschaft, die im Gegensatz zu vielen anderen Weltreligionen oder eben in der Vergangenheit, wo es um Götter und um ganze andere Pantheon ging und so weiter, wo das ganz anders ist, nämlich der Tod gehört zum Leben. Und er ist nichts, was man wegschiebt, nichts, was man ins Nichts debattiert oder einfach gar nicht bespricht, sondern er passiert, er ist Teil des Lebens. Und wenn wir die buddhistische Variante nehmen, die urbuddhistische, dann heißt das nicht, ja, wenn du jetzt alles mögliche Schlechte in deinem Leben tust, dann kommst du zurück und ansonsten gehst du ins Nirvana, wenn du völlig rein bist und Wiedergeburten und so weiter. Die Urvorstellung ist folgende. Der Tod. Ja, bin gespannt, was dann passiert. Weil wir wissen es nicht. Es ist reine Wissenschaft eigentlich. Und deswegen, glaube ich, hat der Buddhismus auch so wenige wirkliche Follower sozusagen.
Naja, wenn es rein wissenschaftlich ist, ist es natürlich irgendwie, ist Energie abgegeben wird und woanders dann landet. Ne? Also
ganz genau, und sie verschwindet nicht. Energie verschwindet nicht auf der Welt.
Verrotten und sind dann quasi Futter für Pflanzen.
Ja, Energie verschwindet aber nicht, sie bleibt immer im System. Und viele Menschen, glaube ich, wollen eine klare Ansage und dann steht der und der Gott vor dir und sagt, an meiner Tafel ist Platz oder an meiner Seite ist Platz und so weiter.
Ich glaube, würde es sehr viel einfacher machen, natürlich.
Ja, es macht es sehr viel einfacher.
Wenn man jetzt wirklich gläubig wäre, ich bin beispielsweise nicht, aber ich denke persönlich, es würde einiges einfacher machen, wenn ich irgendwie mich auf so einen Glauben berufen könnte, wenn jetzt ein Angehöriger verstirbt, dann damit besser umgehen zu können. So mache ich es mir wahrscheinlich selbst sehr, sehr schwer. Aber es ist halt, ich glaube nicht. Und das ist dann halt ein bisschen ein Problem. Ich wollte nochmal, du sagtest, mit meiner Arbeit. Ich würde das philosophisch gar nicht so hochhängen. Ich kann jetzt mal ein Geheimnis verraten. Der Sensenmann als solcher ist einfach eine sehr, sehr gute Cartoon-Figur. Ich habe ja mit einem Cartoon, anders als du jetzt mit einem Text für ein Lied, habe ich ja nur ein Bild Zeit, so einen Witz zu erzählen. Alles, was davor passiert, was danach passiert, das passiert alles im Kopf des Betrachters. Und das, was in dem einen Bild ist, muss sofort zu erfassen sein. Und welche bessere Figur gäbe es da als den Sensenmann? Da weiß jeder Bescheid, wofür der steht. Ich muss den nicht groß aufbauen, einführen, sondern jeder weiß, was dann passiert, wenn der irgendwie in Interaktion mit anderen Protagonisten tritt. Und deswegen benutze ich den so gerne, weil ich natürlich einen sehr, sehr schwarzen Humor habe. Aber ich würde es tatsächlich bei mir selbst nicht so hochhängen, dass ich da jetzt sehr, sehr philosophisch dran ginge oder jetzt Menschen irgendwie das Thema Tod näher bringen möchte. Also da muss ich jetzt mal so ein bisschen, glaube ich, so den Ball flach halten.
Ja, aber es ist ja schon eine, das passiert ja dadurch. Und das finde ich ist eine gute Sache.
Unbeabsichtigt sicherlich.
Das ist auch super.
Möchte ich auch gar nicht irgendwie in Abrede stellen. Und ist ja schön, wenn da was passiert. Ich kriege ja auch viel Feedback, dass vielen Menschen mein Humor über eine schwierige Zeit geholfen hat oder Anfragen für bestimmte Bücher von Hospizen. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Wenn das, womit ich irgendwie, was für mich natürlich das ist, was ich am besten kann und mir das so leicht von der Hand geht, damit anderen Leuten sowas mache, was denen was bedeutet, umso besser. Und da sind wir natürlich auch wieder extrem bei deiner Musik oder eurer Musik.
Unserer Musik, ja, das ist ganz wichtig.
Ihr habt natürlich eine extrem krasse Fanbase und bedeutet denen sehr, sehr viel. Und da würde mich jetzt bei den Texten auch mal interessieren, du sagtest gerade, du hast vielleicht leichte Rechtschreibprobleme, erzählst aber gern Geschichten. Schreibst du die Texte selbst oder wie passiert
wir
das?
Wir schreiben durch? Eigentlich im Moment in einem Team aus 4 Leuten.
Bandintern oder habt ihr
Band intern. Also wir haben den Till, der ist ganz stark. Irgendwie ein ganz starker Ideengeber. Jean auch immer wieder. Es ist sehr viel, bei Till sind es wirklich meist Geschichten oder...
Wir reden jetzt über die Texte, ne?
Genau.
Bei Jean weiß ich, der ist ja auch Multi-Instrumentalist.
Ja, klar.
Wahnsinnig talentiert. Er hat ja vorher Gitarre gespielt, ne?
Genau.
Und
genau,
dann also ein Schlagzeug, einfach mal so ein Schlagzeug.
Nee, Schlagzeug hat er in Urding hat er ja Schlagzeug studiert und Gitarre war ein Nebenfach. Und jetzt ist er dann halt hin und hat dann erst bei uns Gitarre gespielt und hat sich das alles wieder direkt drauf geschafft. Wahnsinn. Aber sein Urinstrument ist das Schlagzeug.
Ja, ich habe ja schon gesagt, er ist mein Wunschkandidat als Schlagzeuglehrer meines Sohnes irgendwann. Ich glaube, das wird bei ihm
absolutes Monster.
Ja, er hat gesagt, wenn wir das bezahlen können. Also so ist dann schon mal hier die Vorteile gegenüber so einem Cartoon-Zeichner. Nee, also ihr seid mit 4 Leuten, schreibt die Texte?
Ja, also auch das... ist auch das Songwriting-Team. Ab und zu ist dann unser Gunther noch dabei, unser Falk noch mit dabei, was der dann mitschreibt. Auch gerade jetzt bei Finsterwacht war Falk natürlich irgendwie das Lexikon, das mit uns alles abgleichen konnte, ob das jetzt auch wirklich in die Lore passt. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel als wir...
In die Lore, das musst du mal eben kurz für unser Publikum.
Die Lore ist bei diesen Rollenspielen oder jetzt zum Beispiel auch Elder Scrolls, wo wir mit Bethesda zusammengearbeitet haben, das ist die Basisgeschichte, die Basiswelt. Also alles, was mit der Welt zu tun hat. Du kannst zum Beispiel im Schwarzen Auge, konnten wir in einem Song nicht sagen, wer hat den Stoff gemacht, der mir so gefiel, da hatte doch der Teufel seine Finger im Spiel. So war erst die Idee. Und dann kam der, Teufel? Nee, gibt's nicht. Gibt's als so Entität nicht. Deswegen waren es dann Dämonen, ne? Und so Zeug. Und das war extrem wichtig. Und er hat uns halt auch mit den ganzen Informationen über das Königreich Weiden und so in Aventurien versorgt und hat da auch ganz viele Grundsteine mitgesetzt zu den Texten und hat auch dann mitgetextet. Bei der Finsterwacht waren wir dann zu 5.
Okay, ja, Finsterwacht, wo du sagst, passt da nicht von der Lore rein. Wie passt denn ein Zitat von Harald Junke da rein?
Das passt immer.
aber hab ich doch richtig gehört, ne? Wie war das, leicht ein Sitzen haben?
Ja, normalerweise ist es ja... keine Termine und leicht einsitzen.
Das ist Harald Junke zuzuordnen, oder?
Genau, das ist die Definition von Glück. Und wir haben draus gemacht, keine Pläne, weil halt Termine ist dann nicht ganz so lore, aber keine Pläne, leicht einsitzen, das ist die Definition von Glück.
Leicht einsitzen, ja, es ist ja, man kann es ja sagen, es ist ein Sauflied, ne?
Ja, natürlich, also der Song heißt Genug getrunken, jetzt wird gesoffen, also lass mich überlegen, ob das ein Sauflied ist. Nein, es geht tiefgründige Tischgespräche, wie wir gerade tun.
Säufst du viel?
Nein.
Ich meine, um jetzt mal nach den Klischees des Rockstars irgendwie zu fragen.
Nee, also wirklich. Also in letzter Zeit, ich habe jetzt mich verleiten lassen in den letzten Tagen, ab und zu mal wieder irgendwie eine Weißweinschorle zu trinken oder auch 2 und habe dann direkt, also am Mittwochabend, haben wir ein bisschen was getrunken Und mir ging es am nächsten Tag direkt wieder so scheiße, dass ich gesagt habe, ey.
Ja, du bist ja jetzt auch in dem Alter. Da,
ja, ja, das 46.
Ich glaube, mit jedem Lebensalter mehr, da braucht man auch einen Tag mehr, um auszunüchtern. Ich habe es ja vor ein paar Jahren komplett dran gegeben. Ich sauf gar nicht. Und ich bin auch jeden Morgen froh, wenn ich irgendwie bei einer Veranstaltung bin und dann um mich herum ordentlich alle einbechern. Und ich bin dann morgens der einzige im Hotel, dem es dann gut geht. Ja, ja. Und dann auch extra laut Guten Morgen sagt, um die anderen so richtig zu ficken.
Nee, also ich bin mittlerweile, würde ich sagen, fast raus. Also ich habe jetzt auch über die letzten Wochen gar nichts mehr getrunken gehabt. Habe jetzt 4 Wochen gar nichts getrunken gehabt. Und das war super. Das war super angenehm. Ab und zu, wenn man dann so in einer schönen Runde ist, so ein Weißweinschorle oder sowas, finde ich toll. Oder was ich halt wirklich wahrscheinlich niemals lassen werde, ist, wenn man abends einen entspannten Abend hat, es ausklingen lässt und dann mit einem geliebten Menschen einen Whisky eingießt, einen guten, einen kleinen, das muss nicht viel sein, den nippt, den schön langsam trinkt und über das redet, was einem so über Tag passiert ist. Finde ich ganz großartig. Das und dabei hat, Louis Armstrong.
Das hat durchaus seine Reize. Ich fragte auch nur deswegen, ich wollte jetzt ja gar nicht irgendwie deinen Lebenswandel und Drogenkonsum, ich meine, das liegt natürlich nahe, sowas zu fragen, wenn man einen Rockstar vor sich hat, wollte das gar nicht so aus dir rauskitzeln. Ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, dass es natürlich relativ schwierig ist, wenn man viel trinkt, dieses Pensum zu halten.
Richtig.
Weil du ja eben nicht nur die Auftritte hast, sondern auch eben alles andere, was du so machst.
Wie und gesagt,
was hast du ja vorhin auch erwähnt, das heißt, du bist auch hart am Spiel.
Ja, also wenn ich die Zeit habe und deswegen spiele ich meistens nur noch im Stream, aber deswegen liebe ich das Streamen so, weil da kann ich zocken.
Wie viele Leute gucken dir dazu, wenn du dann zockst?
Zu schnell.
Mehr als auf der Bühne?
Nein. Nein, das sind zwischen 180 ist so das, oder 160 ist im Moment so das tiefste, bis 340, sowas.
180k, oder?
Nee. Auf Twitch sind die Regeln ja ganz, ganz anders. Also, du kannst mit jedem reden, der auf Twitch schon mal gestreamt hat, wenn du es schaffst, 100 Zuschauer zu halten, über eine Zeit lang. Dann bist du im Mittelfeld. Dann bist du wirklich im Mittelfeld. Weil dieses, und so wie es bei mir jetzt ist, 180, 160, mal 340, vielleicht auch mal auf die 400 zu schaffen, das ist oberes Mittelfeld. Und dann kommen die Leute, die so zwischen 1000 und 2000 Leute Zuschauer haben, und dann kommen die ganz Großen.
Sag nochmal ganz kurz fürs Publikum, für unsere Hörer und Hörerinnen, dieses Streaming bei Twitch, das ist also quasi eine Live-Übertragung, dass man zugucken kann, wie du was zockst und du was dazu erzählst.
Nicht nur das. Also man zockt, man quatscht über den Tag, ich singe ab und zu Songs.
Also quasi wie ein Live-Podcast mit Bild.
Richtig, es ist eigentlich ist wie ein Live-Podcast, nur dass ich keinen Gesprächspartner habe, sondern mit dem Chat spreche, mit den Leuten spreche, also mit der Community spreche, auf die Community reagiere, gewünschte Lieder mir eine Akustikgitarre schnapp und die man spiele, lauter solche Sachen, Kung-Fu unterrichte zum Beispiel. Und das ist eine coole Sache. Also es macht wirklich Spaß und Stream geht dann auch mal 4-5 Stunden. Ich habe jetzt mein Partnerjubiläum letzte Woche gemacht. Da war ich 14 Stunden am Stück online und habe alle möglichen Dinge gemacht. Ich habe als Deadpool getanzt, ich habe Gesangsunterricht einem Kumpel Gesangsunterricht gegeben, ich habe ein Horrorgame gespielt, ich habe einfach mein Mittagessen gegessen und mit den Leuten gequatscht, ich habe ein Piratengame gespielt mit der, also das Sea of Thieves nennt sich das, zusammen mit der Esther von den Pulveraffen und da haben wir die, in Sea of Thieves gibt es eine Monkey Island Erweiterung und die haben wir angefangen zu spielen und es war großartig. Man konnte durch Millie Island durchlaufen und es war einfach grandios.
Also mir drängt sich da gerade eine Frage auf und zwar, in Deutschland geht das ohne irgendwie Rundfunk irgendwas da wieder eingeschränkt zu sein?
Das geht.
Also es ist legal ja sowieso, sonst wäre die Seite ja gesperrt. Aber da gibt's keine Restriktionen seitens irgendwelcher Ämter oder sowas.
Nein, es gibt nur die Restriktionen. Es gibt ganz klar die Restriktionen. Du kannst, wenn du kannst keine GEMA-belegte Musik irgendwie nutzen. Wenn du das tust, dann ist dann in dem VOD halt dein Stream stumm geschaltet, was dann sehr schade ist. Aber
und da kannst du auch nicht von deiner Band eigentlich was benutzen, weil ja da auch die GEMA-Sachen unterschiedlich spielen, ne? Gelagert sind.
Man kann auch einfach sagen, so, hey, ich mache jetzt mal einen Karaoke-Stream. Da sind dann einige Lieder werden zugelassen auf Twitch, weil Twitch jetzt auch schon anfängt, mit der GEMA zusammenzuarbeiten. Einige nicht. Ne? Und ja, und dementsprechend ist dann im VOD, wenn du es später angucken möchtest, vielleicht ein, zwei Songs stumm geschaltet. Aber es ist eine wunderschöne Sache, tolle Community, die da mittlerweile sich aufgebaut hat. Und meine Community nennen sich die Kämpferherzen.
Weil so ich werde es mal in die Shownotes schreiben.
Bitte?
Ich werde es mal in die Shownotes schreiben.
Sehr gerne. Der Twitch-Kanal heißt jetzt genauso wie meine Kanäle auf Instagram, auf Facebook und auch auf TikTok. Alea_Saltatio.
Das ist relativ einfach zu merken, würde ich sagen.
Genau.
Aber dieser Twitch-Stream, das ist im Grunde genommen, wirst du dadurch nahbarer, ne?
Ich denke schon. Also man teilt auch so manches, was im Tag so passiert ist.
Ne? Also jetzt so der Hardcore-Saltatio Mortis-Fan oder speziell Fan von dir, der wird da, wie du gerade sagtest, gibt's Unterricht, spielst einfach mal, erzählst dies und
genau,
das.
Genau, auch mal eine andere Seite kennenlernen vielleicht oder so.
Machst du das aus persönlichem Spaß hauptsächlich oder ist es heutzutage auch nötig, sich dementsprechend zu vermarkten, damit man mit der Band erfolgreicher ist? Gehört das zwingend dazu, wollte ich damit fragen.
Ich glaube nicht, dass es zwingend dazu gehört. Also es bei mir ist halt wirklich, ich habe über Corona, über die Zeit von Corona für meinen Kung-Fu-Verein damals einen Kung-Fu-Stream angeboten, weil wir gucken wollten, wie können wir denn eine Art digitales Training halten. Und dann haben alle anderen Vereine haben gesagt, ja, sie machen Zoom für ihre Leute. Und dann habe ich gesagt, das ist doch Blödsinn. Wir machen für alle. Und dann haben wir angefangen, auf Twitch zu streamen und haben ein Setup da ein kleines aufgebaut auf meinem Speicher. Und als Corona vorbei war und wir uns treffen konnten zum Training, hat die Community, die sich dann über Corona gebildet hat, gesagt, zock doch mal was. Und so ist es dann passiert. Also ich habe da einfach Bock drauf, ich mache das total gerne und meine Partnerin kann das bestätigen, für mich ist der Twitch-Stream sowas wie ein kleiner Day-Off. Das ist richtig cool.
So, ich hätte jetzt, bevor ich nämlich eine Frage, die Olli mir noch geschickt hat, bevor ich die vorspielen würde, Stichpunkt Umtriebigkeit. Ihr habt als Band unglaublich viele Kollaborationen. Wie kommt es da mal so zustande?
Wie kommt es zustande? Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, wie kam das zustande mit Bethesda? Ich habe seit der Corona-Zeit einen wundervollen Menschen, Liebe geht raus, an den Thomas Simon, der irgendwann meinen Kontakt vom lieben Parabelritter bekommen hat, weil er mit Computerspielfirmen zusammenarbeitet und man so ab und zu mal halt Spiele geschickt bekommt. Und so haben wir uns kennengelernt. Also absolut, das ist der Traumtyp eines jeden Nerds. Er ist einfach ganz, ganz großartig. Ist auch ein wundervoller, herzlicher Mensch. Und der hat mir dann irgendwann gesagt, hey, hier, guck mal, Bethesda haben mir gesagt, die hätten dir geschrieben. Dann haben die mir über mein damaliges Cosplay, meinen damaligen Cosplay-Account auf Instagram eine Nachricht geschrieben, ob ich zu einer Veranstaltung als Cosplayer kommen könnte. Mhm. Und dann hat der Thomas Simon mir aber direkt eine Telefonnummer dann weitergegeben gehabt von der wundervollen Franzi von Bethesda. Und die hat dann angerufen und gesagt, nee, habe ich nicht, ne, ich habe da keinen Cosplay, aber ich hätte da eine Band, die würde eventuell sehr gut passen. Und dann haben wir da ein bisschen gequatscht und schon hat Saltatio Mortis einen Live-Auftritt in der Corona-Zeit bei dem Community-Event, bei dem Online-Community-Event zu Elder Scrolls Online Blackwood gemacht. Und so haben wir uns kennengelernt.
Das war auch ein Stream, ne?
Das war auch in einem Stream.
Weil ihr habt auch in Bottrop gespielt während der Corona-Zeit, einen Stream gehabt.
Genau, da haben wir aber, das war aber unser eigenes Konzert. Weil da wollten wir ja eigentlich unser unser Jubiläumskonzert.
Ja, ich habe an dem Tag auf Franks Hunde aufgepasst.
Ah, okay.
Und dann haben wir es auf Leinwand live geguckt quasi.
Ja, da haben wir ja die Pappfiguren alles gehabt, das ja. Publikum. Das war sehr, sehr cool. Und auf jeden Fall mit Bethesda ging das dann, wir hatten dort eine mega gute Zeit. Ich habe an dem Tag dort die Jasmin Gnu kennengelernt, Nalexos kennengelernt, beide Streamer. Aronia Art kennengelernt, großartige Künstlerin. Den Dominik Kepler, genialen Koch aus München. Die waren alle da an diesem Tag und wir hatten eine tolle Zeit miteinander. Und aus diesem Stream sind so viele Zusammenarbeiten entstanden. Mit der Jasmin, mit Dominik, mit Bethesda direkt. Und das hat dann einfach so Kreise gezogen und wir haben dann ein Jahr später den Dragonborn zusammen mit der Lara Loft für Bethesda gemacht. Das war der erste Songauftrag sozusagen in der eigenen Version zur Feier von 10 Jahre Skyrim. Und ein Jahr später haben wir dann Pray to the Hunter als offiziellen Song zu Elder Scrolls Online High Isle rausgebracht und haben auch ein mega fettes Video gemacht. Genau.
Das war der Zeitpunkt, als Frank auch hier im Podcast zu Gast war und da hatten wir auch ausführlich über dieses Video gesprochen. Ihr habt ja auch immer hochtalentierte Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet. Also derjenige, der jetzt das Video da beispielsweise gemacht hat, wurde schon alles lobend erwähnt. Aber du hast gerade Lara Loft gesagt, ihr arbeitet viel auch mit anderen Künstlern zusammen. Ne? Das meinte ich vorhin noch mit Kollaboration. Wie nehmen die Fans das auf? Ich guck mal, ob du
also ahnst, worauf ich hinaus will. Also in allererster Linie muss ich sagen, ist es mir nicht wichtig, wie jemand in unserer Community, in der Saltatio Family, jetzt eine Kollaboration aufnimmt oder nicht. Ich finde es großartig und wichtig, diese ganzen Schubladen, die sich so im Metal und so gebildet haben, aufzubrechen und das zu machen, was man in anderen Genres, wie zum Beispiel im Rap und sowas, viel eher schon gemacht hat. Leute, wenn es nicht irgendwann Run DMC gegeben hätte, die mit Aerosmith zusammen was gemacht haben, hätten wir so Bands wie Faith No More, wie Clawfinger, wie Linkin Park, wie das hätte es nicht gegeben. Die Mischung aus Rock, Metal und Rap.
Apropos Linkin Park, Sängerin gut oder?
Nee. Ich finde die Sängerin gesanglich unfassbar gut.
Find's auch passend?
Mega, ich finde die auch passend.
Ich war auch sehr, sehr positiv überrascht.
Ich fand, als sie Lost gesungen Move. Hat, zusammen mit Nur zu Klavier, das fand ich großartig und der neue Song ist irre und die hat halt ein verdammt hohes Register, ne? Und ich habe jetzt gehört von Leuten, die auf dem Konzert waren, sie bringt das auch live. Diesen Druck, diese Power. Weil da dachte ich so, boah, die das eine Tour lang durchziehen kann, weil es die Stimme sich halt schon anhört, als wäre sie ja voll am Schreien, stellenweise, ne? Aber
ja, das echt ist drauf. So mit das, was die Stimmbänder am meisten belastet, muss man dann schon können und das werden wir am Ende definitiv. So einer Tournee dann wissen.
Definitiv.
Ob sie also, dann vielleicht nie wieder singen darf danach.
Ich war sehr überrascht und sehr positiv überrascht.
Okay, so ich habe dich jetzt bei den genreübergreifenden Zusammenarbeiten unterbrochen.
Ja, also wenn wir jetzt mal sehen, diesen Respekt vor unserer Szene oder vor der Metal-Szene gibt's ja auf der anderen Seite auch. Also als wir mit Finch dann aufs Wacken gegangen sind, stand der hinter der Bühne und sagte zu uns so, ihr habt mir nicht gesagt, dass es die Hauptbühne ist. Zu der Zeit seid ihr irre. Ne, was passiert denn, wenn die mich alle hassen? Dann habe ich gesagt, kannst vergessen. Die hassen dich nicht, die finden das geil, was du tust. Vertrau mir, weil und das ist auch so eine Sache, was viele Leute gar nicht wissen. Was meint ihr, was in den Backstages von den Metal-Bands läuft, die ihr kennt? Also ich weiß es von Hämatom, ich weiß es von einigen anderen aus Deutschland, die richtig harte Mucke machen. Tja.
Ja, nix.
Ja, doch, schon. Hör mal, von Finch, von Finch bis Trailer Park, alles was Spaß macht. Also ja, es ist nun mal, es geht nicht darum, in erster Linie als Künstler das zu machen, mit dem der Fan oder der Konsument, wenn man es jetzt mal so, weil wir sprechen gerade von Künstlern und so Zeug, die dich das wünschen oder was halt schon immer funktioniert hat oder immer nur das zu machen, was jetzt gerade den nächsten besseren Ruhm bringt. Nein, es geht darum, das zu machen, wo du Bock drauf hast. Das ist Kunst. Das andere ist das Repetieren von anderen Dingen.
Und anderen Erwartungshaltungen.
Und von der Erwartungshaltung, die nicht deine ist. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ja, wenn ich das machen soll, dann höre ich auf, Musiker zu sein.
Ja, aber ihr habt ja auch ein sehr spezielles Publikum. Ne? Und ich meine, ihr habt ja auch einen sehr speziellen Wandel. So Mittelaltermusik, dann Mittelalterrock und teilweise jetzt inzwischen auch, ich sag mal, nur noch Rock. Da sind ja natürlich viele, die euch schon dafür anfeinden, dass das nicht so ist wie früher. Wenn man sich bei aktuellen Kooperationen, beispielsweise Mia Julia heißt, eine ehemalige Pornodarstellerin und jetzt
zwischendrin auch immer mal wieder ganz gern gemacht, weil sie es gerne macht.
Gut, und darauf wollte ich gar nicht hinaus.
Wir können da gerne dabei bleiben, weil nämlich das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Sache für mich. So, an alle,
jetzt kommt's,
die Mia als irgendetwas abstempeln, die sollen einfach mal die Eier haben und zu einem Konzert gehen. Und dann werdet ihr feststellen, dass es eine Frau ist, die mit absolutem Herzblut, mit absoluter Offenheit, mit absoluter Menschlichkeit und mit einer unglaublichen Hingabe sich dafür einsetzt, dass Mädels das tun, was sie wirklich wollen und niemanden fragen müssen. Die setzt sich auch ganz stark ein für ein Nein ist ein Nein. Mhm. Und die setzt sich auch ganz stark dafür ein, echt zu sein, authentisch zu sein. Wir waren auf ihrem Tourabschluss auch als Gäste, und ich habe die Nummer mit ihr gesungen, bei ihr auf dem Publikum. Die Leute haben mich mit offenen Armen angenommen. Und ich möchte mir nichts anderes wünschen als das, wenn sie irgendwann mal bei uns auf der Bühne ist mit diesem Song. Denn sie hat das verdammt nochmal verdient. Sie hat auf der Bühne, also es war das ausverkaufte Palladium in Köln, und das Konzert sollte losgehen, und der Peter, ihr Mann, steht am Mischpult. Der unterstützt sie die ganze Zeit, steht am Mischpult und ist alles am Regeln für sie, damit alles klappt. Die zwei vertrauen sich blind. Es ist großartig, das zu erleben. Und der sagt so, verdammt, ich werde langsam nervös. Und die Mia sitzt oben und heult. Ihre beste Freundin ist bei ihr, wir versuchen das als alles hin, aber ich weiß nicht mal, was ich tun soll. Ich sag, Peter, was ist denn los? Also sie hat so viel Angst, jetzt auf die Bühne zu gehen. Das ist ihr größtes Konzert, das sie selbst, also nicht bei einem Festival oder irgendwo, wo noch andere auftreten, sondern wo sie selbst der Headliner ist bisher. Und sie hat einfach Angst, nicht gut genug zu sein. Und dann kommt eine Mia auf die Bühne nach einem fetten Intro, nicht als Shining Star und rausgeputzt und keiner soll's merken, sondern mit verheultem Make-up, mit der Stimme kämpfend und sagt, Leute, ich hatte so Schiss rauszukommen. Ich hatte so Schiss, dass ich euch heute enttäusche. Aber ich danke euch, dass ich vor euch so sein kann, wie ich bin. Und das fand ich beeindruckend. Da gehören Eier dazu. Das ist Authentizität. Und deswegen bitte an alle, die das nicht verstanden haben, dass es mir wichtig war, auch mit diesem Menschen einen Song zu machen. Schaut euch das an und ihr werdet es wissen, warum. Grüße gehen raus an zwei der wundervollsten Menschen, die wir und auch gerade Emily und ich in den letzten Jahren kennenlernen durften. Peter und Mia, ihr seid Herzensmenschen, ihr seid toll. Dankeschön.
Beeindruckend, was du jetzt gerade alles gesagt hast. Wirft auch völlig anderes Licht mal, weil man das ja natürlich gar nicht alles so mitkriegt. Man liest ja so als unbedarfter Freund von euch jetzt dann auch immer nur diese negativen Kommentare. Ich beschäftige mich ja eben auch viel mit Social Media, dadurch, dass ich oder jetzt der Olli ja auch ja nun mal auch selbst sehr aktiv sind dort. Und was da teilweise in den Kommentaren zu lesen ist, wie gesagt, das war jetzt gerade so ein bisschen mal die Frage, wie du damit umgehst, wie die Band damit umgeht. Aber ich finde, ist auch alles damit gesagt, die künstlerische Entwicklung. Und wer da nicht mitgeht, auf den kann man ja dementsprechend auch
und
verzichten.
Und es tut mir wirklich leid.
Und eins muss ich noch sagen, ja. Es gibt ja auch immer so dieses, ja, früher war alles besser, diese Fraktion der Fans, und sollen sie mal lieber wieder altes Zeug machen. Und noch die, die halt auch ja da nicht mitgehen, dass man zum Beispiel auch mal mainstreamiger ist und dadurch auch erfolgreicher ist.
Oder darum auch ein paar Sachen
mehr verkauft. Und da finde ich beispielsweise, ich wollte es nur eben zu Ende sagen, auch wenn die Band, die man vielleicht sehr, sehr früh entdeckt hat und noch keiner kannte, das ist ja immer so ein bisschen Avantgarde-Gedanke, so wenn die dann erfolgreich wird, man sollte es ihr doch einfach gönnen. Ansonsten ist man kein Fan, so finde ich.
Genau. Also ich sag immer, wenn ich dann sowas lese und dann denke ich so, oh, erstens sind es immer die gleichen Namen, die man liest. Es sind immer die 20, 30 gleichen Namen, die man liest.
Und es sind teilweise gar nicht so viele, ne?
Die
sich.
Aber die fallen natürlich auf.
Der Koch hört ja immer nur, wenn es nicht geschmeckt hat. Und ganz von daher sind die, die mit der Sache nicht einverstanden sind, einfach sehr, sehr laut.
Ganz genau. So. Und es gibt so viele Menschen, die dann, oder so viele Leute, die dann da schreiben, ja, ich schmeiß meine ganze Plattenversammlung von euch raus. Es ist alles zu Ende. Ich schmeiß alle T-Shirts weg. Ich gehe nie wieder auf ein Konzert. Und dann denke ich so, sag mal, ich gehe doch nicht zu dir nach Hause und klau dir die aus der Asche, die du so unfassbar geil fandest, aus deinem Ding. Die ist doch nicht weg. Die ist doch da. Die haben wir doch schon gemacht. Warum sollen wir die denn nochmal machen? Es geht doch für uns als Musiker und als Künstler, genauso für dich, als Künstler, geht es doch nicht darum, das zu erschaffen, was es schon mal gab. Das ist doch Blödsinn. Die gleiche Suppe nochmal aufzuwärmen, dann schmeckt sie so wie am Tag vorher. Aber das muss doch überhaupt nicht sein. Es geht doch darum, so wie zum Beispiel Remy gesagt hat, mit dem Ausspruch von Gusteau, jeder kann kochen bei Ratatouille. Es geht nicht darum, das Alte immer wieder zu machen. Es geht darum, etwas Neues zu erschaffen. Mit Herz etwas Großes etwas zu erschaffen, was einem selbst so vom Geschmack umhaut, dass es unvergesslich ist. Und dann erschafft man etwas Neues. Und das Neue ist das, was interessant ist und was vielleicht andere Emotionen auslöst, wie die, die man die ganze Zeit schon hat. Ich sag jetzt auch nicht zu Campino von Toten Hosen, die ich vergöttere, großartig finde, ganz, ganz tolle Menschen, also ganz, ganz tolle Band. Ich sag ja auch nicht, ach, nur zu Besuch, hat mich total abgeholt. Hat mich total getroffen, der Song, hat mich bewegt. Mach doch nochmal sowas. Nein, bitte mach nicht nochmal sowas. Erzähl eine weitere Geschichte. Weil die Geschichte hast du zu absoluter Perfektion erzählt.
Ich muss dir was gestehen. Ne? Der Song, den ich von dir am meisten gehört habe, ist nicht von Saltatio Mortis. Der ist von Heavysaurus.
Das liegt aber an deinen Kindern, oder?
Ja, das liegt am Sohnemann. Der liebt Heavysaurus und du hast den haarigen Kobold mitgesungen.
Genau.
Ne? Und an der Stelle sollte ich dich nur eben grüßen. Ich habe nämlich gestern noch mit dem Schlagzeuger von Heavysaurus geschrieben.
Ah, der Flip.
Genau. Acker, Kompi. Mhm. Und mein Sohnemann wollte gestern einen sich selbst als Dinosaurier mit Gitarre gezeichnet haben. Und ich hatte es irgendwie bei Instagram einer Story und auf einmal haben wir uns dann geschrieben. Und jetzt dachte ich dann, dass du heute da bist. Ich sollte dich ganz, ganz lieb
ganz,
grüßen.
Ganz großartige Dinosaurier. Wir sagen ja nicht Menschen.
Also das werde ich auch mal in die Shownotes tun. Heavysaurus ist ganz, ganz großartig. Ja. Ist es auch ein, ich muss ja wirklich sagen, es ist ein super cleveres Konzept. Ne? Also es gibt ja. Und es ist jetzt wirklich total lieb und positiv gemeint. Ich bin ja selbst so ein Nerd. Gibt ja keine, sag mal, eitlere Musikfans als die im Metal-Bereich. Ne? Man glaubt, das ist so die beste Musikrichtung. Und man möchte natürlich seine Kinder auch an diese vernünftige Musik ranführen. Und was mögen Kinder? Dinosaurier. Also es ist ein geniales Franchise, um dementsprechend, Eltern und Kinder dort dann zusammenzubringen und hoffentlich die Kinder so weit zu kriegen, dass die nicht unbedingt Hip-Hop hören.
Ich hatte jetzt gerade vor ein paar Wochen im Zusammenhang mit Heavysaurus einen echt geilen Fan-Moment. Ich war dabei, als der Erbauer der Kostüme den Zustand der jetzigen Kostüme nochmal sich angeguckt hat. Und der Erschaffer der Kostüme ist niemand Geringeres als der Frontsänger von, ihr kennt es über Hard Rock Hallelujah.
Ach.
Ja, genau, ach.
Hat der das ganze Ding auch erfunden?
Nein, er hat die Kostüme gebaut.
Es ist ein finnisches Franchise, oder?
Genau, es ist ein finnisches Franchise, ist jemand anders. Aber er hat die Kostüme entworfen und gebaut. Und es war richtig, richtig geil, mit ihm die Sachen anzugucken und so ein bisschen, ach, als Cosplayer, erzählt zu kommen, guck mal, und das, die Augen habe ich so gemacht und das habe ich so gemacht. Völlig irre, völlig irre.
Ich finde ja auch den Gitarrentechniker von Heavisaurus beeindruckend. Ich war mit Frank beim Konzert und dem Sohnemann und der Gitarrentechniker macht mit einer Hingabe, ist er irgendwie eine Dreiviertelstunde an einem Gitarrensatz am Rumwerkeln und dann streichelt er nochmal über die, meistens an so einer weißen, ich glaube es ist keine Gibson Les Paul, sondern andere Marke, aber gleiche ESP Bauform, ja, weiß. Und er hat die so lange und so zärtlich behandelt, dass Frank und ich irgendwie fast hypnotisch da drauf starren mussten. Und er hat mir erzählt, ihr habt dann bei der Full Metal Cruise, habt ihr den dann noch kennengelernt, der war ja mit. Und schöne Grüße. Das war mit sehr beeindruckend, allein der Gitarrentechniker dort. So, ich habe es vorhin angekündigt. Ich bin selbst sehr gespannt. Olli hat aus dem Urlaub heraus noch eine Sprachnachricht geschickt. Er hat natürlich auch noch eine Frage.
Ich bin mal gespannt. Das böse Wort mit dem Urlaub nicht so, ich bin so neidisch.
Ja, ich habe natürlich auch noch eine Frage an unseren Gast. Und zwar seid ihr bei Saltatio Mortis, seid ihr ja, ich glaube, zu siebt. Wir sind ein Cartoon-Podcast und jetzt die Frage, wer von den Bandmitgliedern hat denn das größte Potenzial, eine Cartoon-Figur zu sein?
Wow.
Die Frage hätte thematisch ja auch ziemlich gut zum Cosplay gepasst, muss man ja auch tatsächlich sagen, ne? Also das ein bisschen zu leben, was man irgendwie so, was raus muss, sich die Figur auszusuchen. Ja, ihr als Cartoon-Figuren, also wirklich mal abgegrenzt vom Comic jetzt. Gibt's da irgendwas?
Oh Gott.
Jetzt sag nicht Elsie irgendwie. Nein, Barney Gumble.
Ich würde einfach sagen, alle. Weil jeder einzelne von uns ist so eine Type.
Ihr seid eure eigenen Cartoon-Figuren, oder?
Also, ich meine, Falk ist ja seit 25 Jahren, bin ich mit Falk befreundet. Seit 25 Jahren machen wir diese Band zusammen. Weil wir waren an dem ersten Tag die zusammen mit Ungemach irgendwie auf dem Mittelaltermarkt gespielt haben. Ne? Und der Schlagzeuger war damals der Vorstand von meinem Mittelalterverein, von der Legende, wo ich war.
Damals der Vorstand vom Mittelalterverein. Also
genau,
also die Affinität zum Mittelalterrock, also Rock mit mittelalterlichen Instrumenten kam schon, war schon vorher da. Man
ja,
hat
also
sich jetzt nicht
halt,
gedacht, welche Musikrichtung könnte man noch belegen, sondern es war klar.
Ne, das war völlig, da war von Rock noch gar keine Rede. Mhm. Da war nur von wir haben Dudelsäcke, wir haben Trommeln, wir machen Radau.
Und Alea ist Schwarze Auge oder?
Das ist gut, dass du es ansprichst. Das ist ein Irrglaube und auch ewig eine Sache, die wir immer wieder löschen mussten bei Wikipedia und irgendjemand hat es dann wieder eingetragen.
Man
weil der Meinung war, dass er schlauer
nicht
war
vertrauen.
Als wir.
Das sollte man jetzt auch mitnehmen aus diesem Podcast.
Ja, also
wenn man Bandartikel liest bei Wikipedia, nichts glauben, sondern wirklich einfach mal den Sänger nehmen und fragen. Egal welche Band, auch bei Rolling Stone steht bestimmt nicht nur die Wahrheit.
Oh
einfach
mein Gott,
Mick Jagger
da bin ich mir ganz sicher. Da bin ich mir ganz sicher, weil Alea, diesen Namen, Alea der Bescheidene, wir nutzen ja diese Beinamen jetzt überhaupt nicht mehr, also gar nicht mehr, die findet man auch nirgendwo mehr.
Franka ist auch gar kein Bruder.
Nee, deswegen, also das ist der Einzige, wo der Bruder davon ist, ist Käsekuchen. Nee, aber eine ganz klare Sache ist, diese Namen hatten wir vorher schon und die haben uns verdient. Und die haben wir in irgendeiner Taverne abends mal bekommen, weil wir so uns verdient haben. Ne? Man hat am Anfang hat man Spielmannsnamen gesucht.
Da war also die Bescheidenheit.
Und das ist nie konnte.
Verdient.
Ich das noch niemals war. Ne? Also weil das einfach, ich war halt der am dicksten aufgetragen hat und alles. Und dementsprechend, ja, kam dann Lasterbalg und Falk auf die Idee, das ist der richtige Name für mich. Und das Alea, das kam davon, weil ich eine ziemliche Kastenform hatte. Und weil ich einfach gerade da als Profi-Geräteturner irgendwie rauskam und halt ganz gut austrainiert war und schon immer so diese Körperform hatte. Und auch so, weil sie gesagt hat, ich habe so eine Spielernatur. Deshalb habe ich den Namen gekriegt. Und Falk hatte seinen Namen schon, bevor ich ihn kennenlernte, Lasterbalk auch. Und so ging es allen anderen, die damals mit dabei waren. Und warum das schwarze Auge? Wie ist die Verbindung zum schwarzen Auge? Ganz einfach. Timo und Gunther, also Falk und Lasterbalk, haben, bevor sie bei Saltatio Mortis gespielt haben, für Shadowrun und für das schwarze Auge Abenteuer geschrieben. Und als sie dann damit aufhören mussten, weil sie keine Zeit mehr hatten, weil sie nur noch mit uns unterwegs waren, sind Kollegen von ihnen hingegangen, haben gesagt, hey, eine kleine Hommage an die Jungs, die früher dabei waren. Wir packen die jetzt in ein Abenteuer. Und so sind die Namen im schwarzen Auge aufgetaucht, mit komplett anderen Menschen, komplett anderen Charakteren, die auch komplett anders aussahen und alles. Und die waren dann da drin. Das erste Mal, dass Saltatio Mortis jetzt wirklich als die Personen, die wir sind, im schwarzen Auge vorkommen, ist jetzt im neuen Abenteuer.
Nicht schlecht.
Ja.
Damit wäre dieser Podcast ja tatsächlich jetzt auch investigativ zu nennen. Wir haben jetzt mal mit diesen Vorurteilen aufgeräumt.
Ja, ihr habt erst im Intro, wie gesagt, irgendwie das Gespräch wird flach, aber wir sind doch total tiefgründig hier.
Jetzt muss ich so böse sein und sagen, Olli ist ja auch nicht dabei.
Ach so.
Genau, wir sind ja zwei Cartoonisten normalerweise und die Frage muss sein, hast du einen Lieblingscartoonzeichner oder einen Lieblingscartoon?
Ein Lieblingscartoon. Ich würde jetzt meinen Lieblingscartoon wirklich Asterix nehmen, glaube ich.
Gut, das ist ja ein Comic.
Gut, aber ich dachte jetzt eine Cartoon-Figur, also eine Comic-Figur. Nee,
tatsächlich so ein Cartoon, wie ich es vorhin erklärt hatte, ein Bildwitz. Hast du da mal irgendwo, wo man so richtig herzlich gelacht hat, hast du da absoluten Favoriten? Das fragen halt also ab und zu mal so die Gäste.
Ich habe ganz wenig Kontakt zu sowas immer gehabt. Es gab dann halt viele, eher so diese Comic-Strips oder diese mehrere Bilder-Comics, was in Zeitungen früher war. Da gab es früher dieses Männchen, was aus der Bodenlinie gemacht war. Da gab es auch eine Zeit lang animiert. Den fand ich immer großartig. Wie heißt der?
Ich glaube La Linie oder sowas.
Ja, genau. Das fand ich ganz großartig. Und ansonsten, jetzt im Moment, ist es wirklich so, dass ich zwei Leuten folge. Das ist einmal du, weil ich den Tod extrem lustig finde. Und das andere ist Rute.
Weil ich den Tod extrem lustig finde. Das ist ja, ich find, ein schöner also ich Podcast-Untertitel.
Ich find deinen Tod aber lustig, sehr, sehr, sehr geil.
Und, Dankeschön.
Da habe ich auch schon öfters gesagt. Also ohne, das ist ein Mikro mit Löff. Und Rute finde ich auch extrem cool.
Du, damit kann ich absolut leben. Außer du hast Olli nicht genannt. Nein, Scherz, Olli, sorry. Ich möchte jetzt schon mal Danke sagen, dass du dir die Zeit für mich genommen hast, weil du hast ja extrem gut zu tun gerade. Die letzten drei Tage waren sehr turbulent. Du hast noch zwei Tage vor dir auf der Spielemesse.
Nee, noch einen Tag.
Noch einen Tag.
Und am Sonntag haben wir einen ganz besonderen Tag.
Du bist das Gesicht der Messe, das muss ich nochmal betonen. Also wenn ich gerade durch Essen fahre und bei der letzten Comic-Con in Essen, ich bin aus dem Ausgang gegangen und habe direkt Jörg gesehen auf dem Plakat. Ich habe es dir direkt auch geschickt irgendwie. Ich glaube, weil du das so in freier Wildbahn ja selbst noch gar nicht gesehen hattest zu dem Zeitpunkt, wie das irgendwo hängt, war sehr beeindruckt. Und so kam das ja heute auch zustande. Du hast gut zu tun gehabt. Hast du heute wie heißen sie noch gleich? Dingensbummens. Mein Gott, Wortfindungsschwierigkeiten. Blind Guardian war doch heute auch da.
Ja, die haben wir auch getroffen, natürlich. Und wir haben sind wieder in Star Wars, Clone Wars, Nerd Talk abgebogen, haben uns darüber aufgeregt, wie schlecht 7, 8 und 9 die Episoden sind, wie schrecklich es ist, dass der beste Charakter in Episode 1 in Star Wars nur 20 Minuten Screentime hat, nämlich Darth Maul und so weiter. Also wir sind halt voll Nerds und es geht immer sehr, sehr schnell dazu, dass wir uns verquatschen und dann dauert es sehr, sehr viel länger, deswegen war ich jetzt auch ein bisschen später. Aber es sind einfach so geile Leute, man kann es nicht anders sagen.
Also meinst du, Hansi wird auch mal gut hinpassen, ne?
Ja, total. Und Hansi hat dort auch Bock drauf.
Ich weiß. Er ist auch herzlich eingeladen und vielleicht klappt es ja zeitlich, obwohl er wohnt ja gar nicht so weit weg. Ja, du hast heute Abend noch was vor, du hast morgen noch sehr, sehr viel vor. Sonntag ist was ganz Besonderes, sagst du?
Ja, am Sonntag.
Darf ich nachfragen oder ist es was Privates?
Am Sonntag haben wir beide, also die Emily und ich, eine Einladung zu Alice Cooper von Alice Cooper.
Boah, ich glaube, das muss man jetzt einfach hier mal so stehen lassen. Wahnsinn.
Also
ich muss nachfragen, wie kam es dazu?
Also es ist nicht von ihm selbst direkt, sondern es ist von seiner Band, aber so viel wir das jetzt mitbekommen haben, im Auftrag. Wir hatten auf dem Nova Rock, haben auf der gleichen Bühne gespielt wie Alice Cooper. Wir haben auch auf der gleichen Bühne gespielt wie Buddy Count. Und ja, mittags habe ich ein bisschen mein Kung Fu trainiert und dann kam ein Junge so, hey, what are you doing? Ne? Und dann sagt so, ja, ich mach Kung Fu, mach da, er ist Schwarzgurt in Taekwondo. Da haben wir ein bisschen gequatscht, haben wir zusammen gegessen. Da hat er sich erstmal vorgestellt, weil der Sohn von Ice-T ist. Und dann hat er gesagt, ja, und meine Schwester, meine Kleine, die macht auch Kung Fu. Kannst du mit der vielleicht noch irgendwas machen? Ich sag, klar. Und dann habe ich, während Against the Current vor uns gespielt haben, und ich dann zwischendrin bei Legends Never Die zusammen mit ICE neben der Seite stand und mir die Seele aus dem Leib geschrien habe bei dem Song, weil das so geil ist. Und dann habe ich zum Aufwärmen meiner Show mit Chanel, mit der kleinen Schwester und der Tochter von ICE, kleinen Schwester vom ICE, also der Tochter von ICE, Kung Fu trainiert. So eine erste Form. Und dann hat ICE, der Schlagzeuger von Alice Cooper, die Gitarristen von Alice Cooper, die gesamte Crew fast, haben neben an den Seiten gestanden und haben abgefeiert, was wir da gerade getrieben haben. Und dabei stand halt auch Chanel, die Kleine. Und sie war dann da am Updancen und alles und bei Für immer jung, bis auf die Bühne gewunken, hab sie mir auf die Schultern gesetzt. Und Jan kam danach und macht so, hat die ganze Zeit nur gehofft, wenn du dir jetzt, dann lass ihn nicht fallen, sonst enden wir hier heute alle. Die Tochter von Ice-T fallen lässt. Und
gab es dann einen Bodycount auf der Bühne.
Ja, ganz genau. Und hatte halt sie auf den Schultern und hab komplett ihr die Hand darüber gegeben, mit dem Publikum zu machen, was sie möchte. Hat sie geklatscht, dann hat sie gewunken, rechts, links und die Leute haben alles mitgemacht, was dieses Mädchen gemacht hat. Es war grandios. Und am Ende vom Song habe ich es dann abgesetzt und dann sind wir so den C-Part am Ende und den letzten Ref zusammen über die Bühne gerannt miteinander und auch beim letzten Break dann gemeinsam vom Riser runtergesprungen und so. Es war großartig und die hatte den Spaß des Lebens. Und anscheinend kam sie halt dann völlig überdreht in den Nightliner zu Ice-T und hat ihm das erzählt. Und er hat dann mich, also wollte mich dann treffen und hat mir dann, also so wirklich die Hand.
Und das nicht mit einer Pistole, sondern.
Genau. In echt. Und hat so meine Hand zwischen beide Hände genommen und hat so gesagt, what you did to my little girl today was a wonderful gift. Thank you so much. And thank you for that kindness, for that all heart and everything. Und dann hat er mich gebeten, zu seiner Show zu kommen. Und zu ihrer Show zu kommen, zu Buddy Count. Und auf einmal hat er mich dann bei Buddy Count auf die Bühne geholt und ich habe mit Ice-T und seinem Sohn zusammen Buddy Counts in the House geschrien. Und also ich meine, mit 16 hätte ich dafür ein Bodycount ausgelöst. Also das war richtig, ja, das kann richtig ich mir vorstellen. Geil. Und auf jeden Fall. Und danach hat er mich dann hingestellt, nach vorne gestellt und hat gesagt, zum Publikum, give a round of applause to that man with a big heart. Ich habe einfach nur geheult. Und dann komme ich von der Bühne runter und wollte eigentlich bis Ende bleiben, weil es mir wichtig war, weil ich mich nochmal bedanken wollte. Habe ich dann nach der Show später gemacht. Aber ich musste dann weg, weil dann kam der Backliner von Alice Cooper und sagt, wir haben Alice das Video gezeigt, wie das du mit dem Kind für einen Spaß gemacht hast, dann würde ich gerne kennenlernen. Ich bin ein riesen Alice Cooper Fan. Also
ich bin noch ganz kleines bisschen neidisch. Ich habe mir damals die Trash-Tour auf VHS damals in der Videothek besorgt. Da war ich allerdings noch nicht 16. Ich habe die Unterschrift meiner Mutter gefälscht und habe mir das Video dann dort ausgeliehen.
Aber waren diese Videos geil? War ja, diese Show geil?
Diese Fake-Enthauptung und sowas, Wahnsinn.
Was werden wir morgen alles auch sehen. Das ist in der neuen Show natürlich auch drin, bei Ballad of Twilight Fry, bei einem großartigen Song. Und auf jeden Fall kam dann ein Wolkenbruch auf dem Nova Rock und alles war stressig und komisch. Und dann stand ich da und wartete halt, dass ich dann zu Alice kann. Und dann sind sie gekommen und gesagt, das klappt heute nicht. Aber guck mal, kannst du irgendwie vielleicht im Oktober in Deutschland bei einem der Deutschlandtermine vorbeikommen? Hab ich gesagt,
und jetzt ist
ich werde so einen finden. Und dann haben wir morgen halt somit dann eine Einladung von der Crew, um Alice Cooper zu treffen und auch das Konzert anzuschauen.
Ja, Wahnsinn. Von diesen ganzen Geschichten so mit anderen Bands und so, die man früher wahrscheinlich auch bewundert hat und jetzt zusammen mit denen auf der Bühne steht oder so. Davon konnten Olli und ich ja ein bisschen was mitkriegen, als wir in Wacken aufgetreten sind. Wir haben uns ja sofort da getroffen. Wir kamen ja mit Jan und Elsie kamen ja direkt am Check-in sogar an.
Ja.
Wir hätten ja zusammen fahren können eigentlich von hier
absolut
aus. Und das ist so Wahnsinn. Man sitzt dann da im Wacken Village und auf einmal sitzt irgendwie der Sänger von Anthrax neben einem. Alligator läuft dann über den Weg. Das ist Wahnsinn. Und ich meine, ihr habt sowas natürlich, ja, wenn auf Tour fast jeden Tag, ne?
Mit dem Sänger von Anthrax, das war sehr Joey Belladonna, ne?
Ja.
Total witzige Story auch.
Jetzt kommt doch noch.
Ja, da haben sie ja dieses geile Projekt gemacht, wo sie Dio-Songs gespielt haben. Deswegen war er ja da.
Ja.
Und als wir uns fertig gemacht haben für die Bühne von Bülent Ceylan, wollte ich mir einen Kaffee holen. Und vor mir stand halt ein etwas hagerer, schwarzhaariger, schwarze lange Locken vor mir und hat halt die Kaffeemaschine zusammen geschimpft, weil sie wieder alles brauchte. Ne? Man kennt das ja, wenn du mal einen Kaffee brauchst, brauchst du Wasser, musst du der Ersatzbehälter geleert werden, bla bla bla, alles Bohnenfehler auch noch.
Und der Abfallbehälter muss geleert werden.
Genau, ganz genau. Und dann hat er da gestanden mit dem Becher und hat den Becher hingeschmissen, so scheiße, er muss jetzt auf die Bühne, hat noch einen Kaffee gebraucht. Und geht, ne? Und dann habe ich halt gewartet, bis der Kaffee fertig war, weil ich hatte noch ein bisschen Zeit. Bin dann einen Cappuccino gezogen und bin hin und bin rausgelaufen. Und da steht er noch da und redet mit Leuten. Ich so, hey man, coffee's working again. And you didn't bring me one. I can't take this one. Really? Dann hat er mir einen Kaffee genommen und gesagt, man, you saved my life. Und ist dann ab zur Bühne. Und später haben wir uns dann wieder getroffen. Und dann kam nämlich Jan zu mir, weil ich krieg das nicht geschissen. Ich erkenne Menschen nicht. Das ist meine größte Schwierigkeit. Ich erkenne nur ganz, ganz wenige Menschen, wenn ich sie sehr oft wieder gesehen habe. Direkt.
Ist das so dahergesagt oder hast du tatsächlich
das Gesichtsblindheit? Das ist wirklich ein Riesenproblem.
Gesichtsblindheit?
Ich glaube nicht, dass es das ist. Also das ist einfach wirklich, ich krieg die Namen dann nicht zu den Menschen organisiert oder wo ich sie herkenne und so. Das muss wirklich, muss Leute öfter treffen und dann ist es kein Problem. Ansonsten ist es so dieses, hey, wir haben uns doch dort und dort kennengelernt. Entschuldige. Und ich bin da auch mal sehr ehrlich und sag so, du, ich kann mich daran nicht erinnern. Aber auf jeden Fall hat dann Jan so gesagt, weißt du, wer das gerade war? Von Joey Belladonna. So, what? Und da habe ich danach ein Foto mit ihm gemacht und hat mir dann gesagt, ich wusste gar nicht, dass du das bist. Weiß ich,
Jan hat ihn später nochmal angesprochen, kurz bevor wir zur Talkshow gefahren sind und hat sich kurz mit ihm unterhalten und ich habe dann von den beiden aus der Hüfte geschossen quasi ein Foto gemacht, weil er hat sich nicht getraut, Foto zu machen und dann hat das von mir zugeschickt bekommen. Also er hat sein Foto mit Joey Belladonna.
Aber das ist ein richtig cooler Typ, der ist richtig lieb.
Ja. Ich glaube, da waren alle sehr lieb. Also wir waren ja total geflasht. Also die sind auch hinterher zu dem Schluss gekommen. Das ist so für Musiker so wie für uns quasi die Buchmesse. Ne? Also
ja.
Da findet ja dann alles statt. So die treffen über irgendwie neues Album promoten bis hin zu, weiß ich nicht, jetzt irgendwelche Sendungen moderieren, du jetzt bei Magenta oder so. Das ist ja viel, viel mehr als ein reines Festival, wo man auf die Bühne geht und Musik spielt oder Musik hört. Und das war total beeindruckend. Und
absolut.
Ja, ein bisschen Blut geleckt. Also könnte ich mir wieder vorstellen, du hattest irgendwie einen schönen.
Ja, nächstes Jahr auf jeden Fall hinkommen, weil
ihr seid ja Headliner.
Mittwochs Headliner Saltatio Mortis, die große Jubiläumsshow.
Herzlichen Glückwunsch auf der großen Bühne, ne?
Ja.
Wow, noch viel vor. Bis dahin wahrscheinlich, welche Tour liegt noch an? Oder
Wir machen die Burgentour weiter nächstes Jahr. Weiter? und mit ein paar Terminen. Und dann im Herbst kommt die große Jubiläumstour.
Die nachgeholt wird.
Nee, die ist nicht nachgeholt, sondern die ist 25 Jahre.
Ach so, weil wir haben uns ja, das war so ein nachgeholtes
Konzert im Amphitheater. Das war 20 Jahre.
Genau, wo im Hintergrund ein Feuerwerk lief, von der Veltins Arena kommt.
Ja.
Weil dort sich Pur gefeiert hat. Also ihr habt das Feuerwerk von Pur mitgenommen. Das war
voll
sehr
gut.
Ja, du, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und da warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Danke fürs Quatschen. Jederzeit wieder. Und ich denke, wir werden uns ja noch oft wieder treffen. Und dann können wir nochmal einen kompletten Podcast nur mit Stories über andere Bands nochmal
machen. Sehr, sehr gerne.
So.
Ciao. Damit, ciao. Alles Gute.